Wir sind in der Apostelgeschichte im 14. Kapitel heute Abend. 14. Wir gehen immer vorwärts. Niemals zurück. No turning back. Letzte Woche im Kapitel 13 haben wir gesehen, wie Paulus nach Antiochien gekommen ist, nach Antiochien in Pisidien, gemeinsam mit dem Barnabas. Und wie zuletzt dort eine Verfolgung ausgebrochen ist gegen die beiden. Und im Vers 51 haben wir gelesen, sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und kamen nach Ikonium. Und jetzt im Vers 1 im Kapitel 14. Es geschah aber zu Ikonium, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubte. Das volle Echo da oben heute. Das ist romantisch irgendwie, Hintergrundmusik ist mal was anderes. Sie redeten so, dass sich eine Menge bekehrte, sowohl von den Juden als auch von den Heiden. Wie haben sie geredet? Was hat er geredet? Wow, das muss eine tolle Predigt gewesen sein, das mussten machtvolle Worte gewesen sein. Starke Persönlichkeit, dass sich so viele Leute bekehrt haben. Wie haben sie geredet, wenn es heißt, sie redeten so? Nun, Paulus schreibt im 1. Korinther, Kapitel 2, sagt er, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. So hat der Paulus gesprochen, so hat er geredet. Es war ein Werk des Heiligen Geistes. Und es gibt mir Hoffnung. Sag mir, es kommt nicht auf mich an, wenn Paulus in Schwachheit nicht mit vortrefflichen Worten Menschen erreichen konnte, dann kann der Herr auch dich und mich gebrauchen. Ganz normale Menschen. Ich denke an die Personen in der Bibel, wir sehen so viele Beispiele. Wo der Herr zu Mose kommt und sagt, geh, befreie mein Volk. Und Mose sagt, wer bin ich, ich kann nicht reden. Schicke einen anderen her. Und ich denke an Jeremia, der gesagt hat, ich bin zu jung. Oder an Gideon, der gesagt hat, Herr, du hast die falsche Adresse. Ich muss ein Missverständnis sein, ich bin aus dem geringsten Stamm, aus der geringsten Familie meines Stammes. Und der Herr hat sie alle gebraucht. Hat sein Werk durch sie vollbracht. Der Herr sucht nicht nach Supermännern oder Superfrauen. Er sucht nach offenen Gefäßen für seinen Heiligen Geist. Und er will das Werk durch dich und durch mich vollbringen. Sind nicht wir mit unserer Intelligenz oder Persönlichkeit oder was immer es ist, der Heilige Geist durch uns. Der Herr will durch uns leben. Das wird Menschen erreichen. Vers 2, die ungläubigen Juden aber reizen und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Also es gab eine Menge von Juden und von Heiden, die glaubten. Und jetzt sehen wir, dass die ungläubigen Juden die ungläubigen Heiden aufgestachelt haben. Und dass sie sich zusammengetan haben, um denen Widerstand zu leisten. Und was machen die beiden? Im Vers 3, sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Ich mag das, sie verweilten dort eine lange Zeit. Die haben sich nicht beeindrucken lassen von dem Widerstand. Die sind nicht davon gelaufen, als es schwierig geworden ist oder Verfolgung gekommen ist. Das ist, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin eine gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Er rennt weit weg. Der Mietling, der angeheuert ist, wenn der Wolf kommt,
weg.
Aber die haben sich nicht beeindrucken lassen, die haben weiter das Evangelium verkündigt. Das heißt, sie sprachen freimütig in dem Herrn. Ich mag das, diesen Mut, diese Freiheit im Herrn, den die beiden hatten. Sie sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort deiner Gnade Zeugnis gab. Das Wort seiner Gnade, was haben sie verkündigt wieder? Die Gnade Gottes, die gute Nachricht, das Evangelium. Dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Dass wir Vergebung haben können. Nicht durch das, was wir uns verdienen, durch das, was wir uns erarbeiten, sondern durch das, was Jesus getan hat für uns. Ich mag das Wort seiner Gnade. Und was ist dann passiert? Der Herr gab ihm Zeugnis, indem Zeichen und Wunder geschehen ist durch ihre Hände. Das ist das Muster, was wir immer sehen. Zuerst kommt die Verkündigung, zuerst predigen sie das Wort Gottes und dann gibt der Herr Zeugnis durch Zeichen und durch Wunder. Das ist das Muster, was wir sehen in der Bibel. Die Zeichen und die Wunder, die waren nicht das Zentrum des Dienstes, sondern es war das Wort Gottes und das Evangelium, das Wort von seiner Gnade. Und der Herr hat dann Zeichen und Wunder folgen lassen. Und deshalb legen wir Betonung auf das Wort Gottes. Und ich bin völlig überzeugt, dass der Herr Zeichen und Wunder tut. Ich habe selber schon viele erlebt. Aber die Folgen der Verkündigung. Vers 4, die Menge der Stadt aber war entzweit. Die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Es ist immer so im Evangelium, wenn es zu Jesus kommt, gibt es immer Trennung. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ja, ich glaub's, ich vertraue auf Jesus, oder ich glaub's nicht. Ich vertraue auf mich selbst oder meine Werke oder irgendwas anderes. Jesus hat so einen exklusiven Anspruch gestellt. Er hat gesagt, du bist mit mir oder du bist gegen mich. Entweder du bist gerettet oder du bist verloren. Du bist ein Kind Gottes letztendlich oder ein Kind Satans. Sieht hier auch im Vers 4 ist interessant, dass es heißt, mit den anderen Aposteln, also auch Barnabas, wurde ein Apostel genannt. Paulus sowieso. Vers 5. Als aber ein ungestümer Angriff geschah, sowohl von denen aus den Nationen, als auch von den Juden samt ihren Obersten, um sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es bemerkten, in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und die Umgegend und verkündigten dort das Evangelium. Sie sind geflohen in die Nachbarstädte. Wenn wir uns das anschauen, gerade rüber. Und, was haben sie gemacht? Das Evangelium verkündigt. Die konnte man nicht stoppen. Den Paulus und den Barnabas. Ich mag das, die waren harte Knochen. Die hatten Durchhaltevermögen. Vers 8, und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leib an, der niemals umhergegangen war. Das Lahm von Geburt an ist nie umhergegangen. Das erinnert mich so an uns. Wir sind der Lahme. Wir waren lahm von Geburt an. Wir haben von Adam den Tod geerbt. Unsere sündige Natur geerbt. Wir sind alle lahm geboren. Und wir sind noch immer ziemlich lahm in uns selbst. Wir waren lahm, wir konnten aus eigener Kraft nicht gehen, wir haben das Leben in Gott nicht gekannt. Und wir waren wie dieser Lahme kraftlos. Kraftlos an den Füßen heißt es hier. Wir waren auch kraftlos. Wir hatten keine Kraft, uns selbst aufzurichten. Kraftlos ein gutes Leben zu führen. Und es hat sich nicht viel geändert. Wir können noch immer nicht aus uns selbst, aus eigener Kraft richtig leben. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen den Herrn. In dem Vers 9, dieser hörte Paulus reden, als er ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Sprach er mit lauter Stimme, stell dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Dieser hörte Paulus reden. Wovon hat er Paulus geredet? Vom Wort seiner Gnade. Er hat das Evangelium verkündigt. Und der Heilige Geist hat Glauben gewirkt in dem Herzen dieses Mannes. Gott ist so gnädig. Das ist, was Gott in unserem Leben getan hat. In seiner Gnade ist er uns nachgegangen, hat sich nach uns ausgestreckt. Da, wo wir ihn gar nicht gesucht haben, hat uns zu sich gezogen und hat uns irgend so einen Paulus ins Leben geschickt, der uns das Wort seiner Gnade, das Evangelium weitergesagt hat und hat uns bei Augen geöffnet, hat uns aufgerichtet. Und Paulus, als er sah, dass er Glauben hat und geheilt werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Der Mann hatte Glauben, geheilt zu werden. Petrus hat gesehen, dass er Glauben hat. Aber auch Paulus hatte Glauben. Sprach mit lauter Stimme, steh auf. Braucht man Glauben, stell dich hin auf deine Füße. Was, wenn er nicht aufgestanden wäre? Ziemlich peinlich gewesen. Ne? Der Mann hatte Glauben, Paulus hatte auch Glauben. Wir sehen hier verschiedene Geistesgaben. Wir sehen die Gabe der Erkenntnis oder die Gabe der Unterscheidung, wo Paulus unterscheidet, wo er sieht, dass dieser Mensch Glauben hat im Herzen. Wir sehen die Gabe des Glaubens, wo Gott in dem Moment den Glauben geschenkt hat, geheilt zu werden. Auch dem Paulus den Glauben gegeben hat. Wir sehen auch einen Glaubensschritt des Paulus. Und das ist oft so. In der Herren sind solche Situationen, stellt er, spricht zu unserem Herzen, gibt uns ein Wort der Erkenntnis oder was er tun will, legt uns das aufs Herz und kommt der Schritt im Glauben. Und letztendlich sehen wir die Gabe der Wunderwerke. Wir sehen eine wunderbare Heilung hier. Dieser Mann, der nie gegangen ist, sein ganzes Leben lang, springt auf und geht umher und springt umher. Als die Volksmengen aber sah, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Zeus ist der oberste Gott in Griechenland, das ist so der Big Boss. Der Hermes, der war der Bote, der Götterbote, der Pressesprecher für die Götter. Und es gab eine Legende in dieser Region, wo die waren. Und die ging so, dass diese beiden Götter, der Zeus und der Hermes, dieses Gebiet besucht haben. Und die Menschen haben sie nicht erkannt und waren nicht gastfreundlich zu ihnen. Und da ist der Zeus zornig geworden und hat die ganze Stadt durch eine Flut zerstört. Außer ein altes Ehepaar. Die haben die beiden erkannt und die waren freundlich zu ihnen, haben sie aufgenommen. Und der Zeus hat sie belohnt. Er hat sie nicht umkommen lassen durch die Flut, sondern hat sie in zwei Bäume verwandelt, die vor dem Zeus-Tempel dort stehen, in der Stadt. Das ist eine tolle Belohnung. Aber das war die Legende. Und jetzt sehen die Leute, wow, dieses Wunder, diese zwei Männer kommen in die Stadt. Dieser Lahme, der noch nie gegangen ist, den wahrscheinlich alle gekannt haben, geht plötzlich. Denken sich, die Götter sind zurück. Und sie nennen den Barnabas, der war größer, der Zeus. Und Paulus war der Kleine mit der schiefen Nase, der ständig geredet hat. Das war der Pressesprecher, das war der Hermes. Und so haben sie gesagt, wow, die Götter sind zurück. Wir sind besser vorsichtig, dass wir denselben Fehler nicht zweimal machen. Und so im Vers 13, der Priester des Zeus-Tempels aber, der vor der Stadt war, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit den Volksmengen opfern. Ich glaube, das war die größte Versuchung im Leben von Paulus und von Barnabas. Paulus hätte sich denken können, oder Barnabas hätte sich denken können, ich weiß, dass ich nicht der Zeus bin, aber wenn die Leute schon glauben, ich könnte sie vielleicht gebrauchen. Ich kann sie ja in den Glauben belassen eine Zeit lang. Sie würden mich respektieren. Sie würden mich erheben und vielleicht später würde ich ihnen das Evangelium verkünden. Ich könnte meinen Ruhm und das Ansehen, was ich genieße, es wird Volksmengen anziehen und das könnte ich gebrauchen. Findet ihr euch an Herodes Agrippa im Kapitel 12? Der hat auch eine tolle Rede gehalten. Die Leute haben gesagt, die Worte eines Gottes und nicht eines Menschen. Und Herodes hat es angenommen. Und ihr erinnert euch, die Firma? Die Firma haben ihn zerfressen, er ist gestorben. Seht ihr, Gott will die Ehre haben. Gott will Gott sein. Und das steht ihm zu. Das ist interessant, heutzutage will fast jeder Gott sein. Außer Gott, der darf nicht Gott sein. Und wer glaubt, dass Gott ist? Ich glaube Gott, dass er ist. Gott, oder? Nee, Gott will die Ehre haben, er ist Gott. Und ich glaube, es war eine große Versuchung. Es ist auch eine Versuchung für uns, in der wir alle immer wieder drinnen stecken. Diese Versuchung, dass wir wollen, dass andere glauben, dass wir geistlicher sind oder besser sind, als wir wirklich sind. Und dass wir sie in dem Glauben belassen. Aber was ist die größte Sünde? Die größte Sünde ist Stolz. Das ist das, wodurch Satan gefallen ist. War der Anbetungsleiter im Himmel, den ganzen Chor dirigiert und ist stolz geworden, wollte selbst Gott sein. Wollte, dass die anderen ihn als Gott ansehen. Und er ist gefallen. Und auch wir sollen nicht zulassen, dass andere Menschen uns erheben oder dass wir höher gehoben werden, als es sein sollte oder dass Leute glauben, dass wir besser sind, als wir wirklich sind. Und so diese Heiliger, ich bin heiliger als du, Spielchen spielen. Aber es ist eine Versuchung, besonders wenn Gott einen gebraucht. Und manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, die Bibelstunde war gesegnet. Kein Wunder. Ich werde auch so geistlich wie ich und der Herr wird auch dich zum Segen machen. Oder ist gerade irgendwo, wenn man immer vorne steht, wenn man Bibel lehrt, die ganzen geistlichen Dinge tut oder Lobpreis leitet oder was immer, die Leute haben irgendwie ein verzerrtes Bild. Hey, du scheinst Gott so nahe zu sein, so stark, so heilig, so siegreiches Leben zu führen. Fast vollkommen. Mhm. Und es wär's einfach zu rechtfertigen, ne, zu sagen, hey, lass die Leute das denken, dann haben sie mehr Respekt. Vielleicht würde das Leute anziehen irgendwo, wenn mein Ruf in die Welt hinausgeht oder so. Nee, das ist nur, weil du mich nur im Gottesdienst siehst. Wenn ich Lobpreis leite oder Bibel lehre. Komm und sieh, wie Jesus gesagt hat, komm und sieh, lebe eine Woche mit mir. Du wirst sehr nüchtern sein. Wir alle, euer Pastor, wir alle sind Sünder. Und ich bin genauso ein Sünder, ringe genauso mit meinem Fleisch. Sünde jeden Tag in Worten, in Gedanken, in Werken. Und der einzige Grund, warum Gott mich gebraucht, ist Gnade. Der einzige Grund, warum Gott dich gebraucht, ist Gnade. Wir müssen es kapieren. Gott ist gnädig. Das ist der Grund, warum er uns gebraucht. Ja, Gott will, dass wir wachsen. Gott will, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir geistlicher werden, siegreicher werden in unserem Leben. Und wir sollen uns danach ausstrecken. Gar keine Frage. Wir sollen danach trachten, das ist gut. Und das ist schön, wenn er diese Frucht in unserem Leben hervorbringt. Aber nicht, wenn wir Mr. Geistlich oder Mrs. Obergeistlich spielen. Darum geht es nicht. Es geht um eine Veränderung im Herzen. Die Frucht, die der Herr in unserem Leben hervorbringt. Diese Versuchung für Paulus und Barnabas. Was haben sie gemacht im Vers 15? Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmengen und riefen und sprachen, Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr. Hey, wenn wir das kapieren, wenn wir das übereinander verstehen, wenn wir uns da nichts vormachen, wir sind Menschen von den gleichen Empfindungen. Was dann passiert ist, wir werden zu Demonstrationsobjekten von Gottes Gnade. Dass die Leute nicht mehr sagen, hey, wow, was für ein geistliches Monster. Und die Leute sagen, hey, ist Gott nicht gut, dass er eine Person wie dich gebraucht? Gott ist so gnädig. Gott ist so liebevoll. Du kannst uns sagen, ja, es ist Gnade. Und ich bin selber erstaunt über seine Güte. Und ich liebe ihn. Ich mache viele Fehler, er vergibt mir und er macht mich zu einer besseren Person langsam. Und währenddessen ist er so gnädig und so geduldig und gebraucht mich sogar manchmal. Gottes Gnade. Alles Gottes Gnade. Und so, anstatt dass wir andere Menschen erheben, statt dass wir Ehre voneinander nehmen, diese komischen Spielchen spielen, lass uns auf Gott schauen, über ihn staunen, über seine Gnade in unserem Leben. Es kommt der Realität auch viel näher. Und es macht uns viel freier, wirklich zu wachsen, wirklich Jesus ähnlicher zu werden, als diese Geistlichkeitswettbewerbe, die letztendlich wieder im Fleisch sind. Okay, was sagt der Paulus? Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Wie schafft den Zeus weg, diese Götzen, diese jämmerlichen Imitationen, diese Fälschungen? Und bekehrt euch doch zum echten Gott, zum lebendigen Gott. Der Himmel und Erde erschaffen hat, alles was existiert. Ich finde es interessant auch hier diese, eine ganz kurze und einfache Predigt, die der Paulus hier predigt. Da in Lystra gab es keine Synagoge. Normalerweise ist Paulus immer zuerst in die Synagoge gegangen und hat den Juden gepredigt. Wir haben das vorhin gesehen. Hier gab es offensichtlich keine. Das heißt, dass es weniger als 10 erwachsene jüdische Männer gab in der Stadt. Das war die Anforderung. Wenn mehr als 10 Männer da waren, musste eine Synagoge gebaut werden. Und so war Lystra eine sehr heidnische Stadt. Und die Leute hatten nicht viel Vorahnung. Und so predigt Paulus diese wunderbar einfache Predigt. Fängt dort an, wo sie stehen. Und er sagt, bekehrt euch von den nichtigen Götzen zum lebendigen Gott, der Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Alles, was in ihnen ist. Fangt mit dem an, was alle erkennen können über Gott. Und ich verstehe das nicht, wenn einer das Wunder der Schöpfung ansieht, diesen wunderbaren Plan, diese Ordnung, diese Komplexität, die alles zusammenpasst, diese Schönheit, gerade jetzt im Frühling, dass wie jemand das anschauen kann und nicht an einen persönlichen Schöpfer glauben kann. Dass da ein Planer dahinter war, der wunderbar kreativ ist und schön ist. Ist das Naheliegendste? Ich kann nicht glauben, dass es aus Zufall entstanden ist. Ich habe den Glauben nicht. Tut mir leid. So viel Glauben kann ich nicht aufbringen. Psalm 19 sagen sie, Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Römerbrief im 1. Kapitel schreibt uns Paulus später, dass sein unsichtbares Wesen sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten oder in der Schöpfung wahrgenommen werden kann. Also fängt der Paulus dort an, was alle verstehen können. Fängt mit der Offenbarung an, die Menschen haben. Und in Vers 16, was hat Gott getan? Er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen. Das ist der Grund, warum wir heute so viele Probleme haben. Menschen haben gegen Gott rebelliert, haben gesagt, hey, wir wollen nichts von dir wissen. Wir wollen selbst Gott sein, wir kümmern uns halt um dich. Gott hat gesagt, okay, hat sie in ihren eigenen Wegen gehen lassen. Deswegen sieht es in unserer Gesellschaft so aus. Aber was hat Gott getan im Vers 17? Obwohl er sich doch nicht unbezahlt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und euer Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Gott ist so gnädig und hat Gutes getan, obwohl die Menschen rebellisch waren. Das waren nicht seine Kinder, nicht die Gläubigen, das waren die Heiden, die rebelliert haben gegen ihn. Und was hat Gott getan? Er hat ihnen Gutes getan. Ich liebe den Herrn. Er ist so, so gnädig. Vers 18, und als sie dies sagten, beruhigten sie mit Mühe die Volksmengen, dass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aber aus Antiochien und Ikonium Juden an. Und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Ich finde es immer wieder witzig, wie schnell sich die Meinung von Menschen ändern kann. Gerade von so Volksmengen, von so einem Mob. Wie schnell das umschlagen kann. Gerade noch wollten sie die als Götter verehren, wollten sie denen opfern. Und dann ein paar Minuten später oder kurze Zeit später wollen sie die vernichten. Steinigen, auslöschen. Es hat sich da sehr viel geändert. Ich denke an die Fußballstars zum Beispiel. Ah, die werden verherrlicht, fast angebetet. Und, das ist der Größte. Dann hat er keinen guten Tag, schießt ein Eigentor und wird zerrissen. Vernichtet. Ich denke an diesen einen Spieler bei der letzten Weltmeisterschaft von Kolumbien, der, glaube ich, den Elfmeter verschossen hat und die mussten dann nach Hause fahren und der ist erstochen worden zu Hause. Die haben den umgebracht. Eine Minute als Gott verehrt, nächste Minute ausgelöscht, vernichtet. So, zwei Extreme, wo wir alle vorsichtig sein müssen, dass wir da nicht reinfallen. Die Tendenz, Menschen ungebührlich zu erheben, darüber haben wir schon gesprochen. Oder die Tendenz, andere zu vernichten. Ja, weil der plötzlich irgendwas sagt, was mir nicht gefällt. Oder irgendwas tut, was mich enttäuscht. Oder irgendwas tut, was mir nicht passt. Ja, die Gemeinde ist die Größte. Und Gott selbst hat so gewollt. Das Modell und alles super, alles wunderbar, wir sind die Größten, wir sind die Stärksten. Und dann sagt der Pastor irgendwas, was mir nicht passt, und dann, vergiss die Gemeinde, ist das Letzte. Wird vernichtet, oder wir erheben die Pastoren, die wir alle so schätzen. Und dann sagt er was, was mir nicht passt, und dann, vergiss den. Oder den Bruder oder die Schwester. Diese Extreme. Entweder zu hoch heben oder und ich glaube, beides ist nicht richtig. Der Schlüssel ist die Botschaft, nicht der Botschafter. Der Schatz, nicht das irdene Gefäß. Und ich glaube, wir müssen das im Auge behalten. Wir sind alle Menschen, wir sind alle irdene Gefäße, tönerne Gefäße. Wir müssen keinen Menschen erheben. Aber auf der anderen Seite, wir können auch von jedem was lernen. Und auch wenn mir nicht alles gefällt oder mir nicht alles passt, muss ich den anderen nicht gleich vernichten deswegen oder ganz zu Sau machen. Prüft alles und behalte das Gute, sagt uns der Paulus. So lass uns die Extreme vermeiden, dass wir das Gute behalten, und schätzend, dass wir Gott die Ehre geben, den Platz, der nur ihm gebührt. Vers 19. Nochmal, es kamen aber aus Antiochien und Ikonien an, und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umbringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Wenn die Juden jemanden hingerichtet haben durch Steinigung, dann war das nicht unbedingt so, wie wir uns das vielleicht vorstellen, dass da der Mob die Steinchen aufgehoben hat und ziellos auf den Typen geworfen hat. Das war die Hinrichtungsart der Juden. Und das war sehr systematisch. Die haben den gefesselt und dann war vorgeschrieben, dass von doppelter Manneshöhe Steine auf den hinabgeworfen wurden, ganz gezielt. Zuerst auf die Brust und dann, wenn das nicht gereicht hat, dann noch weiter. Aber das war gezielte Hinrichtung. Die wollten gezielt töten. Und ich glaube, dass sie das mit dem Paulus gemacht haben. Und ich glaube, dass Paulus vielleicht wirklich tot war. Wir wissen es nicht genau. Aber ich glaube, dass das der Zeitpunkt war, von dem er später im 2. Korintherbrief schreibt, im Kapitel 12. Ich persönlich glaube, dass das, und viele glauben, dass das der Punkt war, wovon er schreibt, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, weiß nicht, ob ich tot war oder nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst, aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheit. Ich glaube, dass das der Punkt war, wo Paulus in den Himmel entrückt wurde oder vielleicht wirklich tot war und wieder zurückgekommen ist, die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, die Dinge, die man gar nicht aussprechen kann, gar nicht beschreiben kann. Wir wissen so wenig über den Himmel, so wenig über die Herrlichkeit. Es wird keinen Schmerz, keine Tränen, kein Leid mehr sein. Wir wissen, wir werden Jesus ungetrübt von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber Paulus sagt, ich kann gar nicht beschreiben, wie herrlich das wird. Es ist gar nicht recht, drüber zu reden, was Paulus da gesehen hat. Manche Leute schreiben Bücher drüber. Ich war tot und dann bin ich zurückgekommen und so sieht es im Himmel aus. Ich glaube nicht dran. Paulus sagt, ich kann gar nicht beschreiben. Es ist zu schön, es ist zu wunderbar. Paulus, als er gesteinigt wurde. Das war zweifelsohne der tiefste Punkt in seinem Leben. Ich meine, wie schlimmer hätte es noch werden können? Liegt dort blutend auf der Straße, wird rausgeschleift, vielleicht in den Graben geworfen. Dort. Tiefer hätte er nicht mehr sinken können. Und ich liebe das am Herrn. Der Herr hat es zum größten Segen verwendet in seinem Leben. Das war der Punkt, wo er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Diese unaussprechlichen Dinge. Und wir wissen, das war was ihn den Rest seines ganzen Lebens motiviert hat. Er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Am tiefsten Punkt in seinem Leben. Und oft bringt Gott uns an solche Punkte. Aber seine Absicht ist immer gut. Segen. Wir können an ihm vertrauen, auf ihn vertrauen, an ihm festhalten. Und dann lesen wir die Jünger, die haben ihn umringt im Vers 20. Und er stand auf, ging in die Stadt hinein. Frag mich, was die Jünger getan haben, ob die da gestanden sind, ob die gebetet haben. Herr, bring den Paulus zurück. Weißt du, was Paulus gedacht hat, wenn es der Fall gewesen wäre. Ob die versucht haben, ihn zu reanimieren, Mund-zu-Mund-Beatmung, Herzmassage. Ob sie geweint haben vielleicht. Wir wissen das nicht. Aber es gibt Zeiten, wo wir uns tot fühlen, wo wir uns erledigt fühlen, wo wir uns am Boden fühlen. Und ich weiß, es tut gut, wenn die Jünger, die Geschwister um einen rumstehen und Leute sind ganz verschieden. Manche weinen mit dir. Manche beten für dich. Manche kicken dich. Gott kann alles gebrauchen. Ich glaube, der Herr will, dass wir sensibel sind füreinander. Wir können nicht allen dienen, wir können nicht für alle da sein, aber wir können offen sein für den Herrn. Er stand auf und ging in die Stadt hinein. Wie kann man den Paulus stoppen? Gar nicht, die haben ihn gerade gesteinigt und er steht auf und das Erste, was er tut, ist, er geht wieder in die Stadt hinein. Ich bewundere den Paulus. Ich weiß nicht, was ich getan habe, wenn ich dort blutend auf der Straße liege, vor der Stadt verletzt, wo ich sagen würde, Herr, das ist genug, es reicht. Ich meine, das habe ich nicht gemeint, wie ich mir dein Leben gegeben habe. Okay, Verfolgungen, beschwerende Reisen, das nehmen wir alles im Kauf, aber Steinigung, Herr, ein bisschen viel. Dazu der Paulus. Paulus stand auf und ging gerade wieder in die Stadt hinein. Wie konnte der Paulus das machen? Wie hat er das geschafft? Paulus hat gesagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er hat gesagt, die Liebe Christi treibt mich, drängt mich. Es war der Heilige Geist in ihm, die Kraft Gottes. Es war nicht Paulus der Mensch. Saulus ist gestorben, als er sich bekehrt hat. Auf der Straße nach Damaskus. Er hat gesagt, das Leben, was ich jetzt lebe, lebe ich total für Gott. Oder noch besser, er hat Gott durch sich leben lassen. Den Heiligen Geist durch sich. Und ging wieder in die Stadt hinein. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe, in die nächste Stadt. Vers 21, was macht er dann? Und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück. Geht schon wieder zurück. Paulus konnte man nicht aufhalten. Sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Bisschen bildlich gesehen, dadurch viele Trübsale, durch Schwierigkeiten, warum lässt Gott es zu? Damit wir das Reich Gottes sehen, damit wir ins Reich Gottes eingehen. Römer 14, 17 sagt uns, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und es ist oft gerade in diesen schwierigen Zeiten, in diesen dunklen Zeiten, wo Jesus real wird, wo wir ihn konkret erfahren, wo wir ihn nahe erfahren. Im Buch Daniel, Schedrach, Meschach und Abednego, drei Männer haben das erfahren, die in den Feuerofen geworfen wurden, erinnert ihr euch? Das Feuer war heiß. Aber Jesus war dort, der vierte Mann. Ich glaube, es war Jesus. Dort im Feuer und die drei wollten gar nicht mehr rausgehen. Die sind nicht freiwillig raus aus dem Feuer. Die sind erst raus, nachdem der König befohlen hat, hey, kommt doch heraus. Da sind sie rausgekommen. Und das heißt, es war nicht mal Brandgeruch an ihnen, sie waren nicht mal angesenkt. Hey, Jesus war dort im Feuer. Und oft benutzt der Herr diese schwierigen Zeiten, um uns nahe zu sich zu ziehen. Ich habe gerade angefangen, das neue Buch von der Nancy Missler zu lesen. Geht im Prinzip darum, Glauben zu haben in schwierigen Zeiten. Und sie schreibt über ihre tiefste Zeit, die sie in ihrem Leben erlebt hat. Ich lese euch das vor. Sie schreibt, wenn wir nur für einen Moment unser geistliches Leben aus Gottes Perspektive sehen könnten, würden wir sehen, dass die Dunkelheit, die er erlaubt, gut und wahrlich ein Akt seiner Liebe ist. Es ist der Prozess, den er gebraucht, um uns durch sich selbst zu ersetzen. Während ich lerne, seinem Willen unterworfen zu bleiben und ihm in meinem Leben alles zu erlauben, was er braucht, um sich selbst in mir zu reproduzieren, verändert er mein Leben radikal von innen nach außen. Ich beginne, all die unglaublichen Segnungen seiner bleibenden Gegenwart zu erfahren. Da ist eine fortwährende Freude, Frieden und Ruhe, trotz all meinen Umständen, die mein Verstehen übersteigt. Da ist eine Zurüstung durch seinen Geist mit neuer Unterscheidung und neuer Offenbarung, die vorher nicht da war. Das ist eine Intimität und eine Freundschaft und eine Nähe und Einheit mit Jesus, die ich nie zuvor hatte. Ich habe mich so in meinen Gott verliebt, dass ich wahrlich beginne, ihn immer vor Augen zu haben. Das ist ein Zeugnis einer Frau, die durch eine ganz schwierige Zeit gegangen ist, was sie drüber sagt. Jakobus sagt uns, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Unsere Schwierigkeiten, unsere dunklen Zeiten sind Gelegenheiten, den Herrn besser kennenzulernen. Ist das Herz Gottes, nur deswegen lässt er sie zu. Um uns näher zu sich zu ziehen. Das Herz Gottes ist, wenn er schwierige Dinge in unserem Leben zulässt, ist Liebe. Wir müssen es verstehen. Und wenn wir verstehen seine Absichten, sein Herz für uns, dann wird es leichter durchzugehen durch diese Zeiten. So vertraut dem Herrn, wie er in der schwierigen Zeit sagt. Haltet fest am Leben. Er wird es zum Guten verwenden. Vers 23, als sie ihnen aber in jener Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Haben ihren Pastoren Älteste bestellt in den Gemeinden. Die waren maximal ein Jahr alt. Diese Missionsreise hat ungefähr ein Jahr gedauert. Als junge Christen im Herrn und sind für sie gebetet und haben sie dem Herrn anbefohlen. Und nachdem sie Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien. Und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Attalia. Und von da segelten sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Ah, ich mag das. Der Heilige Geist hat sie ausgesandt, hat gesagt, sondert mir Paulus und Barnabas aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Gott hat das Werk vollbracht durch sie. Das Werk, das sie erfüllt hatten, das Gott in ihnen erfüllt hat. Wenn Gott uns zu was beruft, wenn Gott uns was aufs Herz legt, wenn Gott seine Verheißungen zu uns spricht, dann können wir immer darauf vertrauen, dass er sie erfüllt. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Sie verweilten aber in nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Jetzt waren sie wieder zu Hause und die Gemeinschaft genossen in der Heimatgemeinde. Und das ist gut, so diese Gemeinschaft. Und das, wir brauchen das auch. Wir brauchen es auch, dass wir hier zusammenkommen und stärken, einander dienen. Und dann können wir rausgehen und unsere Dienste tun. Und jeder von uns ist ein Diener für den Herrn. Job, Familie, Freunde, die Dinge, die Aufgaben, die Gott dir aufs Herz legt. Der Herr will uns zurüsten und eine Art, wie er das macht, ist durcheinander, indem wir einander dienen mit unseren Gaben, einander ermutigen, einander lieben, einander aufrichten. Gott ist treu. Lesen wir zum Abschluss 2. Timotheus 3, 10.
2, 10. 1. Timotheus habe ich gesagt. Ja. Zweite habe ich da gesagt. Ja. Und, nee. Muss nochmal nachschauen in meinen Notizen, wo es wirklich steht. 3,10 habe ich mir aufgeschrieben. 2. Timotheus 3,10. Was habe ich gesagt? Ist das die Wahrheit? Jawohl, genau. Schreibt über seine Erfahrungen dort in Lystra und Ikonium und Antiochien. Sag, du aber bist genau meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochien, in Ikonium, in Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgungen ertrug ich und aus allen hat mich der Herr gerettet. Aus allem hat der Herr mich gerettet. Der Herr ist mit uns, der Herr ist treu. Lass uns auf ihn vertrauen. Amen. Herr, wir danken dir, dass du treu bist. Ich danke dir, Herr, dass es im ersten Johannesbrief heißt, dass du treu bist, sogar wenn wir untreu sind, weil du dich selbst nicht verleugnen kannst. Und ich danke dir dafür, Herr, für deine Güte, für deine Liebe. Gott, du bist so gut, du bist so gnädig, sogar zu diesen Heiden, zu den Menschen, die gegen dich rebellieren. Du tatst Gutes, Herr. Und wie viel mehr bist du gut zu uns, zu deinen Kindern, Herr, jeden Tag. Ich danke dir für deine Vergebung, für deine Liebe, Herr, für deine Gnade in unserem Leben. Ich bitte dich, Herr, dass wir da drin wachsen, einfach in unserer Liebe zu dir. Mach du uns zu Menschen wie dem Paulus, der vorangeht, der sich nicht abbringen lässt. Vom richtigen Weg, der sich nicht abhalten lässt von Schwierigkeiten, von Verfolgungen, sondern der für dich vorangeht. Ja, ich möchte ein Mensch sein. Und Herr, stärk die von uns, Herr, die durch schwierige Zeiten gehen. Und lass uns ruhen in dir, Herr, in dieser Gewissheit, dass du es in Liebe zulässt und dass du diese Dinge zum Guten verwendest und dass du uns letztendlich nahe zu dir ziehen willst. Und Herr, sogar das Schlechte, die Sünden, all das wirst du verwenden, Herr. Du sagst, alles dient uns zum Guten. Und lass unsere Augen auf dich gerichtet halten, Herr, dass wir Dinge zurücklassen, Herr, die nicht von dir sind und vorangehen, dir dienen, Herr, dich lieben. Ähnlicher werden Jesus. Ich danke dir, dass du da bist und dass du der Fels bist in unserem Leben, an dem wir uns festhalten können. Dass ihn nicht verändert, der treu zu seinen Verheißungen, treu in seiner Liebe. Dafür danken wir dir, Herr, und dafür beten wir dich an, du bist ein guter Gott. Thank you.
Yeah.
dein Angesicht. Dein Angesicht erkennt die tiefste.
Thank you.